Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen nun noch den dritten Text dieses Sonntags hören, den Predigttext aus der Apostelgeschichte im 6. Kapitel. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, der Evangelist Lukas erzählt von der entstehenden Urgemeinde in Jerusalem, einer Stadt, die bis heute zu den Konflikt- und Unruheherden des Nahen Ostens zählt. Schon die erste christliche Gemeinde stand vor existenziell bedrohenden Problemen. Lukas beschreibt die Lösung des Problems in dürren, bürokratischen Worten. Es erinnert fast an ein Protokoll aus einer Sitzung. Trotzdem verbergen sich in der protokollarischen Notiz des Lukas wichtige Hinweise darauf, wie Christen mit verletzten Gefühlen umgehen können. Der Evangelist erzählt, wie die Gemeinde das Amt der Diakone schafft. Wenn Lukas in der Gegenwart gelebt hätte, wären sicherlich auch Frauen und junge Erwachsene dabei gewesen, die noch nicht so ganz gefestigt sind. Er hätte ihnen die Aufgabe übertragen, die zu übertragen ist. Wichtig aber ist, bei allem Nachdenken auch über diesen Text, niemand muss in der Gemeinde ein Amt ausüben, um Christ zu sein. Die ersten drei Eigenschaften von Christen scheinen gleich am Anfang auf, als die leitenden Apostel der Gemeinde darüber reden. Und da steht: Seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wer Diakon sein wird, soll offen sein für den Heiligen Geist. Christlicher Glaube ist kein Wettbewerb, bei dem es darum geht, so viele Bedürftige besucht, bekehrt, missioniert, getauft, getraut, beerdigt zu haben. Glaube braucht keine Statistiken. Glaube braucht vor allem Offenheit und die Bereitschaft, auf das zu hören, was Gott den Menschen nahe bringen will. Die Aufgabe besteht nicht darin, Leistungen zu erbringen, wie die Arbeiter an einem Fließband in Akkord. Die erste Aufgabe besteht darin, für Diakone, für Christen, offen zu sein, was der Geist wirkt. Und der Heilige Geist, das wissen wir, ist nicht auf Kirchenräume beschränkt, sondern er wirkt, wo er will, über Kirchen und Gemeinden hinaus. Wer glaubt, der wird aufmerksam auf Orte, Zeiten und Zeichen Gottes. Was könnte Gott von mir wollen? Wo wird er gegenwärtig für mich, für uns, für dich? Manche christlichen Gemeinden inszenieren diese Gegenwart Gottes. Wunderheilung, Ekstase und Zungenreden, überschwängliche Begeisterung sind Ausdruck dafür. Wir kennen die aufstrebenden Pfingstgemeinden, wir kennen auch ganz fromme, festhaltende Christen an alter Tradition. In der Apostelgeschichte, die wir gelesen haben und gehört haben, inszeniert niemand eine Glaubensshow. Frömmigkeit wird nicht zur Schau gestellt. Vielmehr verbindet sich die Offenheit für den Heiligen Geist mit Vernunft und praktischem Denken. Glauben führt hier nicht in Ekstase, sondern in hoffnungsvolles Abwarten und nüchternes, überlegtes Handeln. Der Heilige Geist, der setzt nicht Naturkräfte außer Kraft. Er wirkt mitunter klein im Alltag und hilft, Entscheidungen zu treffen. Um das zu bemerken und um daran Orientierung zu finden, braucht es neben dem Glauben vertrauensvolle Weisheit. Weisheit bedeutet nicht nur im Glauben, aber auch im Glauben Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen. Es schadet auch nichts, die Lebenserfahrungen anderer nach einer Prüfung vielleicht auch für sich zu übernehmen. Der Heilige Geist, der kann auch darin handeln und wirken, dass schlicht und einfach etwas Vernünftiges, Maßvolles geschieht. Ich muss nicht alles selbst erfinden und ich muss nicht alles selber tun. Wenn andere etwas Gutes praktizieren, kann ich es übernehmen oder auch dankbar dafür sein, dass sie es tun. Wichtig ist, Weisheit allein ist nicht alles, wie das Wirken des Geistes nicht alles ist. Alles muss zusammenwirken. Wer den Geist wirken lässt und mit Weisheit handelt, dem merkt man das an. Die Menschen spüren das, wenn jemand Gutes bewirkt. Er erwirbt sich einen guten Ruf und gewinnt Ansehen unter den Glaubenden. Wir erfahren doch immer wieder, dass man Vertrauen zu der einen oder anderen Person aufbauen kann. Wir spüren, wo Gottes Geist in der Gemeinde wirkt, wo Christen in aller Unterschiedlichkeit miteinander Gemeinde bauen. Glauben, Geist und Weisheit bleiben nicht im stillen Kämmerlein, sondern sie gewinnen öffentliche Aufmerksamkeit, Anerkennung und Verbreitung. Wer Glaube, Geist und Wahrheit verbindet, der kann schlussendlich auch anderen helfen. In der Apostelgeschichte zuerst in der wachsenden christlichen Gemeinde. Im Griechischen, ich habe es nachgelesen, wird für helfen das Verb diakonein gebraucht. Das steht aber noch nicht für Diakonie im evangelischen oder Caritas im katholischen Bereich. Ursprünglich ging es im Griechischen und auch im Neuen Testament um das Dienen bei einer Mahlzeit. Das fängt beim Füßewaschen, beim Betreten des Hauses an, weil die Straßen staubig sind und es auch eine Ehrerbietung ist. Es setzt sich fort mit Tischdecken, Auftragen, Servieren, Abräumen, Geschirrspülen. Das ist Dienen im Sinne von Diakonein. In der Jerusalemer Urgemeinde erhält das Dienen trotzdem noch einen anderen, einen christlichen Akzent. Dienen heißt nun, wenn wir an die verwitweten, benachteiligten Frauen denken, ich verschließe die Augen nicht vor der Not des anderen. Es heißt, ich erkundige mich und überlege, wo ich helfen kann. Das ist nicht nur eine Sache von Spezialisten, obwohl Lukas gerade in diesem Predigttext von der Einrichtung des Diakonenamtes erzählt. Aber Lukas kannte noch keine riesigen diakonischen Einrichtungen, in denen Tausende von Mitarbeitern, Alten, Heimen und Pflegebedürftigen zur Seite stehen, die physisch Kranke, psychisch Kranke und körperlich Benachteiligte im Leben sehen und ihnen zur Seite stehen. In dem Text aus der Apostelgeschichte, Diakonie meint Glaube, Weisheit und Kommunikation mit anderen und nicht zu vergessen, ein liebendes Herz, ein Herz, das liebt, weil Gott uns liebt und dient und wir von dieser Erkenntnis erfüllt sind. Mit dieser Mischung aus Glaube, Liebe und Hoffnung sehen Christen, wo Not entsteht, und das zuerst in der eigenen Gemeinde. Zur Offenheit für den Geist, Weisheit und Dienen ist es Lukas wichtig, die Gemeinschaft der jungen Christengemeinden zu stärken. Das geschieht durch gemeinsames Essen, das Hören auf Gottes Wort und das Beten. Gemeinsames Essen, das ist auch für unsere Gemeinden wichtig. Wenn diese Gemeinden nur noch aus Sitzungen und Bürokratie bestehen, geht uns Gemeinsamkeit und der Blick auf den Nächsten verloren. Gemeinsames Essen meint nicht nur das Abendmahl im Gottesdienst, der geistlichen Mahlgemeinschaft, sondern auch das fröhlich miteinander das Essen teilen. Dann können wir miteinander reden und uns austauschen, wir erfahren von der Not und den Problemen anderer und haben die Möglichkeit, Wege zur Hilfe miteinander zu besprechen. Die leitenden Apostel in der Jerusalemer Urgemeinde reservieren die Verkündigung des Evangeliums für sich selbst. Heute dürfen wir das alle in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Jeder, der glaubt, braucht Gottes Wort gesprochen, gesungen, gehört, hinterfragt und gemeinsam besprochen. Und dann kommt noch der letzte Punkt, einer, der ganz wichtig ist. Das Beten. Wer betet, wendet sich an den, dem er sein Leben verdankt. Es gehört schon zur Weisheit die Erkenntnis, dass ich mir nicht aus eigener Kraft, aus meinen oder den Problemen anderer helfen kann. Wer betet, der wendet sich an Gott. So wenden sich auch die Apostel im Gebet an Gott und bitten für die gewählten Diakone, die um Ausgleich, Gemeinschaft und Nicht-Ausgrenzung bemüht sind. Innerhalb der Gemeinde. Und da sind wir beim Beten, ja, was kann ich schon mit Beten erreichen? Auch Beten hat mit Helfen zu tun. Beten erfordert nämlich, dass ich aufmerksam bin und mich berühren lasse. Wer betet, der öffnet sich dem Heiligen Geist. Das ist wohl der erste Schritt, um denen zu helfen, die es nötig haben. So, mit Gebet, Liebe, einem offenen Herz, so breitet sich Gottes Liebe aus, auch unter uns. Wenn wir schon hier und jetzt unter uns unseren Nächsten erkennen, und nicht nur in die weite, weite Welt, die auch unsere christliche Hilfe braucht, schauen. Ja, so betet, so hört, habt Liebe und Weisheit und ein fröhliches Herz bei all dem und bittet um den Segen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.